Team 15 steht an hier bei Soka Fußball in Afrika. Na, rauchen euch schon die Köpfe? Habt ihr bei all den Spielernamen und all den Geschichten drumherum noch den Überblick? Ich kann euch sagen, ich träume schon von so manchen Stories, die ich hier für diese Podcast-Serie recherchiert habe. Der Afrika Cup, es ist ein großes Turnier und es bestimmt schon jetzt meinen Alltag, bevor es überhaupt losgegangen ist. Aber mit jeder Folge wächst bei mir auch die Faszination, die Vorfreude. Ich habe mich wahrscheinlich noch nie mit einem Wettbewerb so intensiv beschäftigt. Jetzt hoffe ich auch, dass die Erwartungen erfüllt werden. Es wird auch nicht jeder jede Episode gehört haben, aber zumindest ab und zu hören doch einige rein, das zeigt mir die Statistik. Und so haben sich also auch heute wieder ein paar entschieden, mehr über Team Benin zu erfahren. Also dem einzigen Team, das mit einem deutschen Trainer zum Afrika-Cup fahren wird. Gernot Rohr, einer der größten deutschen Trainer auf dem Kontinent überhaupt. In einem Atemzug mit Legenden wie Otto Pfister oder Rudi Gutendorf zu nennen. Den Trainerfuchs besprechen wir natürlich heute auch, aber vor allem eben sein Team, das sich viel vorgenommen hat und im Gegensatz zu so vielen anderen Mannschaften einigermaßen in Ruhe vor sich hinarbeiten kann. Ich glaube, wir kriegen es heute einmal hin, eine Vorschau ohne Boykotte, Verbandsstreitigkeiten oder ausstehende Zahlungen zu machen. Und eine Vorschau auf ein Team, das in den letzten beiden Jahren öfter mal aufhorchen ließ und dadurch auch eine gewisse Hoffnung in der Bevölkerung geweckt hat, ob denn nicht eine große Überraschung möglich ist. Als Experte konnte ich André Mariano Tohio gewinnen. Er stammt ursprünglich aus Benin, lebt aber mittlerweile in Paris. Er hat sein eigenes Online-Medium gegründet, mit dem er über 45.000 Menschen in Benin erreicht. Er hat auch schon als Community-Manager für den Fußballverband im Land gearbeitet, mittlerweile nicht mehr. Unabhängigkeit und die Freiheit, sich auch kritisch äußern zu können, ist also absolut gegeben. Wir hatten das altbekannte Spiel, das ich auch schon mit Pedro bei Äquatorial Guinea hatte. André vertraut seinem Englisch nicht genug, um die Antworten darin zu geben. Wir haben es so gemacht, meine Fragen auf Englisch, seine Antworten auf Französisch. Ich habe es mir übersetzen lassen. Ihr werdet André also nur in kürzeren Ausschnitten als sonst hören. Aber wir sind ja wegen Fußball und der Nationalmannschaft von Benin hier. Also gehen wir rein. Zur Einordnung. Benin liegt in Westafrika, angrenzend sind Nigeria, Niger, Burkina Faso und Togo. Es leben etwa 14 Millionen Menschen im Land und es gibt eine vielfältige Landschaft. Erst in diesen Tagen soll es einen verhinderten Putschversuch im Land gegeben haben. Doch ein großer Teil der Streitkräfte soll noch loyal zu Präsident Patrice Talon stehen. Also im Land ist die Stimmung nicht so ruhig wie eben bei der Nationalmannschaft. Damit genug zum Land, endlich Fußball. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Benin an einem Afrika-Cup teilnimmt. Insgesamt wird es erst das fünfte Mal sein, dass wir das Team beim größten Turnier des Kontinents sehen. Das Debüt gab es 2004, dann 2008 und 2010. Alle dreimal schied man ohne Sieg in der Gruppenphase aus. Auch 2019 in Ägypten war man dann wieder dabei und schaffte es dort sogar ins Viertelfinale, ohne ein Spiel zu gewinnen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie das gehen soll. Deswegen schauen wir doch mal ein bisschen genauer zurück. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, alte Afrika-Cup-Kader durchstöbern und nach besonderen Geschichten suchen. Und da stolpert man bei Benin 2019 über schon einige Namen, die aufmerksam machen. Der damalige Rostocker Sebio Sokou war dabei, die Dresden-Legende Michael Poté, aber auch der spätere Augsburger Steve Meunier. Es war dennoch eine von der Ligue 1 geprägte Truppe. Man merkt schon, wie eng die Verbindung nach Frankreich doch ist und dass es dort, ja, dass es häufig der erste Anlaufpunkt ist in Europa. Man hatte keine leichte Gruppe, holte aber drei Remis gegen Ghana, Kamerun und Guinea-Bissau. Benin war einfach nicht zu schlagen. 2-2, 0-0, 0-0. Also die Defensive stand. Und gegen Ghana machte Poté einen Doppelpack. Diese drei Punkte und vor allem das ausgeglichene Torverhältnis sorgten dafür, dass man als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale kam, um dort Marokko vorgesetzt zu bekommen. Und dieser 5. Juli 2019 dürfte als einer der größten Tage in die Fußballgeschichte eingehen. In Nordafrika, wo man ja eigentlich sagt, dass die nordafrikanischen Teams schon einen Vorteil haben, brachte man den großen Favoriten zu Fall. Den Treffer von Moïse Adilieu konnte der Youssouf En-Nesyri doch in der 76. Minute mit dem Ausgleich. Im Elfmeterschießen hatten die Mannen aus Benin aber die besseren Nerven. Marokko vergab zwei der ersten drei Versuche vom Punkt, bei Benin trafen alle vier. Komplette Party auf den Straßen von Porto Novo oder Cotonou. Dieser Sieg hatte eine historische Tragweite. Auch dem nächsten Favoriten Senegal bereitet man eine harte Zeit im Viertelfinale, musste sich dann aber knapp mit 0-1 geschlagen geben. Aber weitergekommen als Gastgeber Ägypten und für das beste Ergebnis gesorgt, das je ein Team aus Benin geschafft hatte. Und ein bisschen übertrieben habe ich natürlich auch. Den Sieg im Elfmeterschießen gegen Marokko muss man als Sieg werten. Ich schränke also ein. Auch nach vier Teilnahmen wartet Benin noch auf einen Sieg in der regulären Spielzeit. Vielleicht ja jetzt im fünften Anlauf. 2019 war Gernot Rohr auch in Ägypten dabei beim AFCON, allerdings als Coach von Nigeria. Er holte damals mit den Super Eagles den 3. Platz, nachdem man gegen den späteren Sieger Algerien im Halbfinale verloren hatte. Zuvor war er 2012 mit Gabun schon beim Afrika Cup gewesen. Es wird nun also auch schon seine 3. Teilnahme sein mit dem 3. Team. Ich denke nicht, dass es ein Rekord ist, bewundernswert ist es aber auf jeden Fall. Im Amt ist er seit Februar 2023 in Benin, er kennt sein Team mittlerweile also sehr genau und weiß, an welchen Hebeln er ansetzen muss. In der Quali war es ein ganz enges Rennen mit Ruanda. Beide holten 8 Punkte, am Ende durfte Benin wegen des besseren direkten Vergleichs jubeln. Auch die WM-Qualifikation hatte Gernot Rohr von Beginn an zu verantworten und hier erwischte man eine ganz ähnliche Gruppe, auch Nigeria, auch Ruanda. Am Ende stand dort der 3. Platz, aber mit der gleichen Anzahl an Punkten wie Nigeria. Also beinahe wäre man in die Playoffs gekommen. Generell muss man sagen, dass Benin ein unglaublich unangenehmer Gegner für die Großen war. Was einem rückblickend ein wenig das Genick brach, waren die Stolperer gegen die vermeintlich noch kleineren. 0:0 gegen Lesotho im November 2023, 2:2 gegen Simbabwe im März 2025. Denn Nigeria konnte man im Juni 2024 mit 2:1 bezwingen. Damit die Super Eagles in eine Krise kicken und einen Trainerwechsel dort herbeiführen. Also hier hatte man seine Momente, die denke ich auch in der Bevölkerung dafür gesorgt haben, dass man der Kombination aus Trainer und Mannschaft vertraut. Natürlich habe ich André gefragt, wie denn aktuell so die Sicht auf Gernot Rohr im Land ist.
Donc lui est en train de souffler un nouveau souffle à l'équipe et surtout en train de la rajeunir, parce qu'il a atteint cet objectif là largement en tout cas. Donc quand globalement on met tout ça ensemble, on voit quand même que il y a un nouveau dynamisme avec une nouvelle équipe technique qui est là en train de travailler d'arrache-pied pour donner un visage un peu plus flamboyant.
André meint, dass Rohr sehr angesehen ist in Benin, dass er es geschafft hat, einen Verjüngungsprozess in der Mannschaft voranzutreiben, ohne dafür auf Ergebnisse verzichten zu müssen. Das Team spielt dynamischer, attraktiver und wie André es formuliert, hat dadurch ein glanzvolleres Gesicht bekommen. Aber frei von Kritik ist Rohr auch nicht. Gerade das letzte WM-Quali-Spiel mit einem 0:4 im Rückspiel gegen Nigeria hat Spuren hinterlassen. Man hatte die historische Chance auf die WM-Playoffs und war dann gnadenlos unterlegen. André hatte das Gefühl, dass sowohl die Mannschaft als auch die Bevölkerung ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden. In Nigeria vor mehreren 10.000 Zuschauern zu bestehen, das scheint noch nicht im Tank drin zu sein und man ist vielleicht noch nicht ganz so weit, wie man sich nach dem Heimsieg gegen Nigeria wähnte. Vielleicht mit Hinblick auf das Turnier, aber auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit, damit man merkt, wir müssen richtig ackern, kein Erfolg wird uns irgendwie leichtfertig zufliegen. Eine gewisse Zufriedenheit gibt es aber mit Blick auf die Bevölkerung trotzdem, weil man ja nach 2 verpassten Afrika-Cups endlich wieder zu dem Turnier zurückkehrt. Kurze Anmerkung noch von André. Er meint, dass Rohr im Land zu Beginn als etwas arrogant angesehen wurde, weil er immer betont hat, dass er mit Benin zur WM fahren wolle, um die Erfahrungen von 2018 mit Nigeria nochmals zu erleben. Das hat er sehr deutlich gemacht und auf PKs immer wieder davon gesprochen. Im Land hat ihm das keiner so richtig geglaubt, am Ende war es aber sehr knapp, wodurch diese Akzeptanz für seinen Glauben und das Selbstbewusstsein nochmal gestiegen ist. Aber sprechen wir nochmal über die Karriere von Gernot Rohr. Als Spieler in der Bundesliga und der Ligue 1 von 1972 bis 1989, danach ein fließender Übergang vom Spieler zum Trainer bei Girondins Bordeaux. Es folgten einige weitere Stationen als Sportdirektor und Trainer, ehe er 2008 eine Stelle bei ES Sahel in Tunesien antrat. Eine kurze Rückkehr gab es noch nach Nantes, aber ab dann war klar, er will Afrika nicht mehr den Rücken kehren. Wie vorhin gesagt, er führte Gabun als Coach an beim Heimturnier 2012, wechselte danach zu Niger, wo er auch mehr als 2 Jahre blieb. Seine kürzeste Amtszeit war die in Burkina Faso. Auf dem Schleudersitz bei den Super Eagles hielt er es aber über 5 Jahre aus. Das kann man angesichts der großen Zerstrittenheit im Verband schon als große Leistung betrachten. Er coachte Nigeria bei einer EM, bei einem Afrika Cup und musste nach der verpassten WM in Katar seinen Hut nehmen. Aber wenn man sieht, wie es danach weiterging, dann hat er Ruhe in einen Verband gebracht, der quasi nie zur Ruhe kommt. Also Konfliktmanagement, Durchhaltevermögen und eine sehr, sehr große Portion Geduld musst du auf jeden Fall mitbringen. Mit einer guten Hand für Menschenführung noch dazu. All das bringt er eben nun für Benin ein. Mit Senegal, DR Kongo und Botswana ist es mal wieder eine Gruppe, in der einem nichts geschenkt wird, in der aber auch die Chance besteht, zumindest über den 3. Platz weiterzukommen. Das muss auch das Ziel sein. Botswana ist schon der große Außenseiter und da wäre alles andere als ein Sieg schon eine große Enttäuschung. Das sieht auch André so.
Voilà, à l'issue de 90 minutes, le Bénin n'a pas encore gagné un match. C'est vrai qu'on a été en quart de finale après avoir éliminé le Maroc en 2019, mais ce n'est pas passé par une victoire dans le jeu, dans les temps réglementaires en fait. C'est suite aux prolongations et aux séances de tir au but. Donc en fait, concrètement, le Bénin n'a pas encore gagné un match officiel, n'a pas encore engrangé 3 points lors de la phase de groupe.
Über allem steht laut André also endlich diesen ersten Sieg beim Turnier zu holen. Endlich mal nach 90 Minuten jubeln können. Der soll im besten Fall direkt zum Auftakt gegen DR Kongo, spätestens aber gegen Botswana am 27. Dezember geholt werden. Dann soll Schritt für Schritt gedacht werden, so wie eben 2019, als man das beste Ergebnis der Geschichte einfahren konnte. André hat auch gesagt, dass er denkt, dass die Vorbereitung sehr entscheidend sein wird. Man hat schon eine konkurrenzfähige Mannschaft, aber es kann nur zu großen Erfolgen kommen, wenn die Spieler in Form sind. Klar, das gilt für jede Mannschaft, aber Benin kann schnell vom einen ins andere Extrem kippen. An guten Tagen wächst man über sich hinaus, an schlechten spielt man Remis gegen Lesotho. Wichtig ist auch, dass im ersten Spiel gegen DR Kongo 5 Spieler wegen Gelbsperren aus der Qualifikation nicht mitwirken können, was die Auswahl da schon ausdünnt und zeigt, dass das Botswana-Spiel mit voller Kapelle danach nochmal mehr Bedeutung hat. Der Blick auf die Mannschaft beginnt wie immer im Tor. Das Gute ist, dass wir schon den finalen Kader kennen und dementsprechend genau wissen, wer denn in Marokko mit von der Partie sein wird. 3 Keeper sind dabei, aber auf wirklich hohem Niveau spielt keiner. Als Nummer 1 wird Marcel Danginou ins Turnier gehen. Er ist für Kruger United in der 2. Liga von Südafrika aktiv. Er ist nicht frei von Fehlern im Nationaltrikot, hat manchmal überragende Spiele dabei, aber eben auch anfällig für leichte Fehler oder ein schlechtes Stellungsspiel. Die Alternative wäre Satounin Alagbe von Choro in der 4. französischen Liga. Dort zwar Stammkeeper und auch schon sehr lange bei der Nationalmannschaft dabei, aber Rohr hatte lange genug Zeit, beide zu testen und hat sich immer für Danginou entschieden. Vor 5 Jahren stand Alagbe übrigens für Dijon in der Ligue 1 zwischen den Pfosten. Erfahrung auf hohem Niveau hat er also seinem Konkurrenten voraus. 2019 war er auch der Keeper, der die Sensation gegen Marokko erst möglich machte. In der Abwehr sieht die Auswahl besser aus. Olivier Verdun ist ein wichtiger Baustein und mit 30 auch im besten Alter. Schon seit 2021 spielt er für Ludogorets in Bulgarien, hat mit ihnen auch schon Europa League und Champions League Quali gespielt. Es gab auch schon mal Gerüchte um einen Serie A-Wechsel, aber er scheint sich in Bulgarien wohlzufühlen. Er kann aber auch vor der Abwehr auf der 6 spielen, also ist es nicht sicher, dass er in der Innenverteidigung starten wird. Mit Cedric Kutunji verpasst ein etablierter IV der letzten Jahre das Turnier verletzungsbedingt. Sehr wahrscheinlich ist deshalb der Einsatz von Ioan Rocher, der bei Petrolul in der 1. rumänischen Liga spielt. Wie so viele im Kader, in Frankreich aufgewachsen und ausgebildet, eine echte Kante, vielleicht nicht die feinste Klinge, aber um einen stabilen Defensivverbund zu bilden, wirst du ihn brauchen. Gesperrt im ersten Spiel fehlt noch Mohamed Tijani, danach ist der Mann von Yverdon Sport aus der 2. Schweizer Liga der 3. IV-Kandidat. Links hinten ist die Spielwiese von David Kiki für FCSB in Bukarest, also auch Rumänien aktiv. Er ist mittlerweile 32 Jahre alt, besitzt viel Erfahrung und es wird wohl seine letzte Chance sein, um beim Turnier nochmal zu glänzen. Er ist seit Jahren konkurrenzlos gesetzt auf der linken Defensivseite. Er lebt von seinem Kampfgeist, verbeißt sich gerne in Gegenspieler und will damit die großen Namen, die auf den Außen von Senegal und Kongo auf ihn zukommen, zur Frustration bringen. Auch immer spannend ist, wenn Länder Spieler auswählen, die ohne Verein sind. Bei Rechtsverteidiger Tamimu Uhuru war das seit dem Sommer der Fall. Dennoch ist er für Gernot Rohr nicht verzichtbar. Er spielt im entscheidenden WM-Quali-Spiel gegen Nigeria und wird auch beim Afrika-Cup auf rechts eine Option sein. Zur Erinnerung, der Mann hatte vorher 4 Monate nur in den Länderspielpausen echtes Teamtraining. Sonst musste er sich individuell fit halten und hoffen, dass es eine neue Chance gibt. Anfang November hat er nun bei Sobemap in der Heimat in Benin unterschrieben, dort auch wieder die ersten Spiele gemacht. Ich denke trotzdem, dass sein Ziel sein wird, sich über den Afrika-Cup für neue Aufgaben in Europa zu empfehlen. Die Alternative auf rechts wäre noch Abdul Rashid Momini, der aktuell bei Sumgayit in Aserbaidschan spielt. André hält sehr viel von ihm, sieht ihn als eins der größten Talente im Kader. Er ist erst im Sommer von Benin nach Aserbaidschan gekommen, braucht kaum Eingewöhnungszeit. Es ist also möglich, dass er wegen dem Mehr an Spielzeit zuletzt in die Rolle als Rechtsverteidiger Nummer 1 rutscht. Mit 21 gehört ihm sowieso die Zukunft. Kommen wir nun zu Andrés Sorgenkind.
Alors, un poste où on n'a pas vraiment de joueur, ben, je l'ai évoqué précédemment, c'est toujours le poste de milieu, au milieu, pas de milieu défensif, si, c'est ça vraiment, on en a, mais un poste de vraiment ce joueur offensif-là, qui puisse réellement apporter du danger, servir en tout cas de transition entre la défense et l'attaque, pour vraiment faire le relais.
Die Sechserposition bereitet Kopfzerbrechen. Klar, Innenverteidiger Verdun könnte dort aushelfen, aber eine 1A-Lösung ist es nicht. Sprechen wir über die 3 Kandidaten, die nun dort auflaufen werden. Imurane Hassane spielt bei Grasshoppers in Zürich. Er überzeugte schon bei der U20 WM 2023, wurde dann immer wieder von den Grasshoppers ausgeliehen, nun im Sommer fest verpflichtet. Mit 22 schon ein Schlüsselspieler im Mittelfeld, der das Tempo diktiert und sich viel offensiv einschaltet. Da ist der kleine Haken. Er ist ein super Fußballer, der auch für eine Top-5-Liga interessant wird, aber eben kein klassischer Sechser, der dir vor der Abwehr den Raum abdeckt und die wichtigen Zweikämpfe gewinnt. Mehr die feine Klinge, ein gutes Auge, jemand, der dir die Angriffe initiiert. Neben ihm wird wohl Sissi Dalmeida auflaufen. Auch er spielt in Aserbaidschan für Neftchi Baku. Er ist auch eher Typ Box-to-Box statt Holding Six, aber vielleicht noch ein Ticken aggressiver und präsenter in den Zweikämpfen als Hassane. Er ist von einigen jungen Spielern umgeben, er ist Teil der Achse, die die Mannschaft tragen muss. Er steht bald bei 50 Länderspielen, hat schon viele Länder gesehen in seiner Karriere, hat den AFCON 2019 mitgemacht und war auch gegen Marokko auf dem Platz gestanden. Er muss den Spirit vorleben, also auf ihn gilt's zu achten. Hassane hat den fußballerischen Taktstock in der Hand, Dalmeida muss die Einstellung vorgeben. Erwähnen muss man noch den 21-jährigen Duku Dodo, der für Leixões in der zweiten portugiesischen Liga spielt. War davor auch schon in Ägypten unterwegs, hat unterschiedliche Spielstile schon erlebt, eher körperbetont, eher auf starke Technik ausgelegt. Er hat auch eine starke Technik, bricht auch sehr gut mal das Tempo, hat das richtige Timing in seinen Pässen, also er verspricht viel für die Zukunft. Ob seine Zeit schon jetzt gekommen ist, wahrscheinlich noch nicht, aber sollte einer der anderen beiden ausfallen, er wird wohl ins Zentrum rücken. Bleibt noch eine Dreierreihe vorne und die dürfte besonders im ersten Spiel großes Kopfzerbrechen bereiten. Kapitän Steven Meunier und St. Paulis Andreas Utunji sind beide gesperrt. Beide eigentlich unersetzlich, nun aber müssen doch Vertreter gefunden werden. Egal in welcher Konstellation, Aijigun Tosin wird auflaufen. Entweder eben mit Meunier und Hutunji in den letzten beiden Spielen oder eben im ersten Spiel. Aber seine Rolle wird sich ändern. Gegen Kongo wird er ins Sturmzentrum rücken, danach wieder vor Meunier auf die rechte Außenbahn weichen. Er ist Stammspieler bei Lorient in der Ligue 1, jetzt kein Killer vor dem Tor, aber ein fleißiger Arbeiter. Mittlerweile ist er auch im Club häufiger auf dem Flügel zu finden. In der Vergangenheit gab es schon Spielzeiten, da knipste er 12-fach für den FC Zürich in der Schweizer Liga. Also er wird der Fixpunkt im ersten Spiel sein, danach kann er auch wieder mehr in die Arbeiterrolle schlüpfen und den Druck auf Kapitän Meunier abschieben. Kurz noch zum ersten Spiel, dort dürften Meunier und Hutunji von Ausnahmetalent Rodolfo Aloko und Alotunji Teslimi vertreten werden, also 18 und 21 für Benin im Auftaktspiel. Gerade Rodolfo Aloko ist ein sehr spannender Spieler, aktuell in Kroatien spielend, aber wer dieses Wirrwarr rund um Superagent Andy Barra tiefer verstehen will, der muss beim Kicker die Berichterstattung von Benny Hofmann verfolgen, der ist den dunklen Geschäften auf der Spur, in die wohl auch Talent Aloko verwickelt ist, wobei man da immer sagen muss, die Spieler trifft da eigentlich nie die Schuld, die werden zu Spielbällen von Hintermännern, die sie wie Schachfiguren auf einem Brett herumschieben. Aber jetzt zu Steven Meunier und Andreas Utunji. Zuerst zum Kapitän, der ja immer noch dem FC Augsburg gehört. Er ist der wichtigste Spieler Benins. Keine Zweifel, im Land kennt ihn jedes kleine Kind. Und er wird verehrt. Er ist ein Anführer, auch wenn man beim FCA nicht so viel von ihm gesehen hat. Benin braucht ihn. Sein Start in der Türkei bei Alanyaspor war auch nicht optimal. Er hat sich verletzt, kam jetzt erst Ende November wieder zurück. Aber gerade seine Zeit in Frankreich bei Montpellier, aber auch die erste Premier League-Saison mit Huddersfield haben gezeigt, dass er auf diesem Niveau zuverlässig treffen kann und ein ziemlich kompletter Stürmer ist. Man muss auch sagen, dass er zuletzt am 4.12. in der Türkei vielleicht sein Erweckungserlebnis hatte. Er durfte erstmals im Pokal über 90 Minuten ran und erzielte beim 5:0 gegen Corum FK 4 Tore. Das ist natürlich in Benin sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden, dass ihr Anführer langsam ins Rollen kommt. Fast genauso wichtig ist St. Paulis Utunji. Der hat ja gerade zum Saisonstart angedeutet, was er für ein unglaubliches Potenzial mitbringt. 3 Tore in den ersten 3 Spieltagen. Da dachte man schon, hoppla, was ist da für ein Wunderstürmer aus Burnley auf Leihbasis gekommen? Sein Tempo, sein Durchsetzungsvermögen, das hat mich als HSV-Fan im Stadtderby schon ziemlich beeindruckt. Guter Mann, der hoffentlich fit ist. Zuletzt gegen Köln musste er angeschlagen pausieren. Ich brauche es auch nicht nochmal wiederholen, in anderer Form mache ich es aber doch. Spieler vom Format Meunier und Hutunji gibt es nicht so viele im Kader, die schon in Top 5 Ligen ihre Fähigkeiten nachgewiesen haben und die dann auch auf Nationalmannschaftsebene automatisch eine größere Rolle einnehmen. Ich bin gespannt, gerade gegen Botswana, da braucht es beide auf den Punkt in Form. Da wird dir von beinharten Verteidigern nichts geschenkt, gerade das Tempo von Hutunji und die Fähigkeiten im 1 gegen 1 müssen da helfen, um das Bollwerk zu durchbrechen. Aber ist der Kader bereit, an die Erfolge von 2019 anzuknüpfen? Ja und nein. Ich glaube, dass man in 2 Jahren, in 4 Jahren noch stärker sein wird. Viele der Talente werden dann auf einem neuen Niveau angekommen sein, auch wenn Gernot Rohr das sicher nicht so sieht, aber das Turnier wird Teil des Lernprozesses sein. Man hat sich vielleicht schon ein bisschen zu stark gefühlt vor diesem Rückschlag gegen Nigeria, aber nun ist es am Trainer Fuchs Rohr, die jungen Spieler wieder aufzurichten und die richtigen Worte zu finden. Ob die Fraktion 18 bis 23 Jahre alt schon bereit ist, auf dieser großen Bühne unter diesem großen Druck zu bestehen und anders als im entscheidenden Spiel gegen Nigeria auf dem Punkt voll da zu sein, ja, das kann man vorher leider nie sagen. Platz 3 sehe ich sehr realistisch, danach muss man auch ein wenig Glück mit der Konstellation haben. Wenn es im Achtelfinale wieder Marokko wird, was laut dem Turnierbaum möglich ist, dann wird diesmal aber Endstation sein. Brauchst du noch die besondere Geschichte zu Team Benin? Und hier will ich über einen Brasilianer sprechen. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Denn Felipe Santos könnte auch derjenige sein, der Andreas Tutungi im Auftaktspiel vertritt. Aber was macht ein 28-jähriger Brasilianer, der in Sao Paulo geboren wurde, im Afrika-Cup-Kader von Benin? Spielt er vielleicht schon seit vielen Jahren im westafrikanischen Land? Ich muss euch enttäuschen. Sein Weg führte ihn von Brasilien über Slowenien und Israel bis nach Aserbaidschan. Im Jahr 2025 spielt er dort für Erstligist Aras Nachivan. Aber was ist denn nun der Hintergrund? Also, schon länger kursieren Gerüchte, dass der Verband Benins mit dem gebürtigen Brasilianer in Verbindung steht. Dann, am 1. Juni, postete er ein Bild aus der Botschaft Benins in Moskau, präsentierte stolz seinen Pass und schüttelte dem Botschafter die Hand. Felipe Santos ist Teil einer großen Anzahl an Menschen, die die Chance bekommen haben, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Die Regierung Benins hat nämlich 2024 eine Initiative gestartet, um Menschen weltweit die Möglichkeit zu geben, den Pass des Landes ihrer Vorfahren zu erhalten. Vorfahren von Felipe Santos waren im Zuge des Sklavenhandels von Benin nach Brasilien verschleppt worden und die Nachfahren wuchsen so eben in Südamerika auf. Benin ist eines der Länder, das sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich stärker mit der eigenen Geschichte im Sklavenhandel auseinandersetzt und auch die Entwurzelung von so vieler Menschen aufarbeiten will. Als Geste der Anerkennung und Versöhnung mit den Entwurzelten wurde eben vielen Menschen die Möglichkeit auf die Staatsbürgerschaft geboten. Ein prominentes Beispiel wäre hier die US-Popsängerin Ciara, die eine der ersten war, die den Pass von Benin erhielt. Seit 2024 gilt eben das Gesetz, das sich an alle Personen über 18 Jahre ohne andere afrikanische Staatsbürgerschaft richtet, die nachweisen können, dass ihre Vorfahren über den Sklavenhandel aus Subsahara-Afrika verschleppt wurden. So eben auch Felipe Santos. Ein Regierungsbeschluss, der einem Brasilianer, der vor 2025 noch nie in der Heimat seiner Vorfahren war, diese Möglichkeit gibt. Im Juni besuchte Felipe Santos das Land und wurde anschließend auch interviewt. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, Teil dieser Nation und ihrer Bevölkerung zu sein, die so reich an Geschichte und Lebensfreude ist. Als ich im Juni in Benin war, war ich überrascht zu sehen, wie sehr meine Kultur und das, was meine Familie mir weitergegeben hat, mit Benin verwandt sind. Ich fühle mich bereits als Teil dieser Nation und weiß, dass diese Rückkehr zu unseren afrostämmigen Wurzeln für mich und meine Familie wichtig sein wird. Politik, Fußball, Geschichte – alles ist eng verknüpft und ich finde es wichtig, auch diese Nebenaspekte, die man sonst in der Berichterstattung nicht liest, sichtbar zu machen. Wenn Felipe Santos also im Auftaktspiel gegen DR Kongo auf dem Platz stehen wird, dann wird auch seine Familie in Brasilien zuschauen und es ist, als ob sich ein Kreis, der mit einer Verschleppung vor ganz langer Zeit aus Westafrika hin nach Südamerika begonnen hat, schließen wird. Es gibt Team Benin beim Afrika Cup ein Stück weit eine historische Relevanz. Und mit so hochtrabenden Worten beschließe ich die Vorschau auf Benin. Felipe Santos, ich hoffe, ihr achtet jetzt ganz besonders auf ihn. 15 Episoden sind im Kasten, 9 Stück kommen noch, so ein wenig fühlt es sich nach Schlussspurt an, aber da gibt's noch so eine ganze Menge zu berichten. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann hört auch beim nächsten Mal rein. Ich bin raus. Ciao, ciao.